Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de und natürlich überall, wo es Podcasts auf die Ohren gibt. Und nachdem jetzt, muss man ja schon sagen, so langsam auch mal ein bisschen Fahrt in diese ganze Spielzeitreihe gekommen. So nach 8 Spieltagen kann man schon sagen, wohin die Richtung geht und Tendenzen eben auch sichtbar sind, gibt es eine Mannschaft, wo sich viele wahrscheinlich fragen werden, um Himmels Willen, warum stehen die eigentlich so weit unten? Und deshalb dachte ich mir, macht es doch am meisten Sinn, vielleicht jetzt genau an der Stelle nach 8 absolvierten Spielen einfach auch mal so mein Zwischenfazit, ein kleines Resümee zu ziehen über Arminia Bielefeld. Und bei Arminia Bielefeld, alle, die auf Twitter unterwegs sind oder den Zweitliga-Pod kennen, die wissen natürlich, wer da die richtige Ansprechpartnerin ist. Das ist nämlich Eva-Lotte Bohle. Hallöchen erstmal an der Stelle.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich so begrüßt werde. Dein Verein spielt scheiße, willst du mal nicht was dazu sagen.
Ja, das ist ja nicht immer nur Zuckerschlecken, ne?
Nee, aber dafür bin ich ja auch nicht Arminia-Fan geworden. Ne?
Ich wollte gerade sagen.
Kann man sich ja bekanntlichermaßen auch nicht aussuchen, aber ist so.
Ja, wenn wir doch schon sind beim Raussuchen, wie bist du eigentlich zu Arminia gekommen?
Durch meine Familie tatsächlich. Also sowohl mein Vater als auch meine Mutter sind schon sehr, sehr lange Stadiongänger. Also meine Mutter ist auch schon vorher, glaube ich, so ein bisschen ins Stadion gegangen, bevor sie meinen Vater kennengelernt hat. Und der sehr regelmäßiger Stadiongänger. Und ich war mit 5 das erste Mal bei einem Spiel auf der Alm. Natürlich wurde das Spiel verloren. Arminia hat mich aber seitdem nicht so richtig losgelassen. War mal mehr, mal weniger, aber eigentlich jetzt seit so gut 10 Jahren auf einem konstanten Level, natürlich mit vielen Höhen und Tiefen dann in der sportlichen und auch rund um den Verein Sichtweise, aber ja, so bin ich tatsächlich zu Arminia gekommen, weil ich eben auch aus Bielefeld komme, das sollte man vielleicht noch dazu sagen.
Noch eine ganz interessante Nebeninfo da noch am
ganz,
Schluss.
Ganz, ganz, ganz wenig interessant. Ganz.
Nee, wenn man jetzt Bielefeld anguckt, ne, also du spielst 2 Jahre lang Bundesliga, steigst ab und ist es dann, normalerweise müsste man ja denken, Bielefeld kennt die zweite Liga, die Arminia, aber war man vielleicht so ein bisschen überrascht von, ich sage jetzt mal, dieser Galligkeit der Teams in Liga 2?
Ich glaube, das ist gar nicht mal so unbedingt. Ich glaube, es ist eher, also es hat, glaube ich, erstmal was mit dem Trainer zu tun. Also Bielefeld war ja tatsächlich das erste Team, das eben in erster und zweiter Liga den Trainer gewechselt hat, nach einer Niederlage gegen den HSV, wenn ich jetzt keinen Schwachsinn erzähle. Und dann eben Daniel Scherning kam nach Uli Forte und da wirkte es so ein bisschen so, als könnten sich Verein oder könnten sich Mannschaft und Trainer dann wohl doch nicht so gut, beziehungsweise der Trainer, der dann einfach doch, dem man dann doch angemerkt hat, dass er einfach keine Zweitliga-Erfahrung hat. Ich glaube, man sieht ja, dass wir auch bei Fürth ist es ja ähnlich. Die stehen ja sogar noch ein bisschen schlechter da als wir. Ich glaube, es ist einfach der Umbruch vielleicht auch ein bisschen zu groß gewesen. Spieler, die jetzt damals halt auch für die Bundesliga gespielt haben, die sich jetzt auch erstmal wieder mit ihrer Rolle als Zweitligakicker abfinden mussten, dass man sich abfinden muss, dass eben man nicht mehr auf die Spiele guckt und sagt, so wie in der Bundesliga, ja, ist halt einfach, Schere geht zu weit auseinander, verliert man halt mal die Spiele, ne, und das kann man sich in der zweiten Liga halt so einfach nicht erlauben, dann landet man da halt relativ weit unten. relativ schnell. Und dann ist es einfach so, dass die Qualität ja trotzdem hoch ist, ne? Und aber gleichzeitig ja auch genug Mannschaften irgendwie ihre Wackler drin haben. Also wenn man auf Regensburg und Rostock guckt, zwei Vereine, gegen die wir ja auch verloren haben zu Beginn der Saison. Wenn man dann guckt, wo die jetzt stehen, was seitdem so passiert ist, ist natürlich umso bitterer. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen ungünstig, dass wir genau jetzt über Arminia sprechen, wo jetzt gerade man das erste Spiel unter Scherning verloren hat. Sonst finde ich, hat man durchaus einen Aufwärtstrend gesehen, dafür, dass er eben halt wirklich immer nur die eigentlich Mitte der Woche kam und dann natürlich die normalen Trainingswochen hatte, aber er natürlich also jetzt die Länderspielpause dann ein bisschen besser noch nutzen kann. Aber ja, ist natürlich durchaus enttäuschend. Es kommt natürlich auch einfach dazu, das habe ich schon öfter mal gesagt, es ist natürlich unfassbar bitter, spielst du so eine Wahnsinnssaison wie 2019, 2020. Im Endeffekt steigst du ohne Fans auf, spielst bis auf ein Spiel deine Rückkehr in die Bundesliga, wo ich glaube, nicht nur ich, sondern ganz, ganz viele Leute aller Generationen niemals dachten, dass das so schnell wieder passiert, dass du mal wieder Bundesliga spielst, sondern bleibst du auch noch drin und das wieder ohne Fans. Eigentlich und siehst dann, dann kommen die Fans in der Saison drauf zurück, eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo schon klar war, das wird dieses Jahr nichts mit dem Klassenerhalt. Und dann steigst du eben ab und dann geht die Saison so beschissen los, ne? Also man merkt das zum Teil schon, dass die, ja, einfach die Toleranzgrenze so ein bisschen niedriger ist, ne? Also ich habe mir ist es selber ein bisschen auf den Nerven gegangen, jetzt nach dem 1-0, dass alle direkt wieder in dieses, steigen wir halt in die dritte Liga ab, ne? Was ich dann auch Scherning gegenüber ein bisschen unfair fand. Aber da greifen halt ganz, ganz fatale Mechanismen, weil Bielefeld, also ne, da ging es vor allem so in den letzten 20 Jahren ja immer mehr runter als hoch. Von daher ist es, glaube ich, also die OstwestfalInnen sind durchaus leid geprüft, aber es ist halt trotzdem, ja, man hat, glaube ich, einfach mehr erwartet, auch weil, wenn man, also man soll ja natürlich Vorbereitungsspiele nie überbewerten, aber dieses 4-0 gegen Eindhoven, da knabbert Eindhoven bis heute dran, wenn man sich mal so Kommentare anguckt von Eindhoven-Fans. Und das war super schöner Fußball, das war eine schnelle Vorwärtsbewegung. Ich glaube, so ein hohes Pressing habe ich seit Jahren nicht mehr bei Bielefeld gesehen und das war dann am ersten Spieltag alles weg. Und ich glaube, das ist einfach diese Erwartungshaltung, diesen Kader, den man halt einfach hat, das kommt alles zusammen, dass man eine super hohe Erwartungshaltung hat und da guckt man jetzt auf die Tabelle und denkt so, oh scheiße. Gleichzeitig ist es aber was ja super viele Vereine schon getroffen hat. SC Paderborn, der jetzt gerade Erster ist, der hatte das damals, diese Saisons, wo man entweder mal Zweiter oder 18. war. Da wurde man ja auch gerne mal aus der Ersten in die Dritte Liga durchgereicht. Hannover, die immer auch unten dran gekratzt haben. Generell, ne, also jetzt natürlich Bielefeld führt, aber auch Kaiserslautern, ne, also so ein Bundesliga-Abstieg ist halt einfach, kann halt richtig, richtig wehtun. Und das sieht man halt gerade sehr.
Ich finde es interessant, dass du auch direkt diese Vorbereitungsspiele ansprichst, dieses 4-0 gegen Eindhoven und ja auch noch eine gute Woche vorher noch ein 3-1 gegen Piräus. Da hat man sich ja schon auch so gedacht, okay, die Arminia hat Bock, die Arminia kann, die Arminia möchte und dann kommt Sandhausen. Und auf einmal denkt man sich, okay, kann dir passieren. Dann ein 3-0 also 0-3 gegen Regensburg, dann auch noch daheim. Dann dieser schnelle Trainerwechsel nach diesem, wie du schon gesagt hattest, 0-2 gegen den HSV. War das abzusehen? Also war das so mit Forte auch so eine Geschichte, wo man sich schon gedacht hat, das wird nicht lang heben? Weil die Anzeichen waren ja nicht wirklich da.
Ja, es war natürlich auf jeden Fall ein Risiko, ne? Aber man hatte ja, also ich sag mal so, das letzte große Risiko in dem Sinne, was Sami Arabi damals ja gegangen ist, war mit Jeff Saibene, den ja auch irgendwie niemand kannte und der den Verein dann ja am Ende auch zum Klassenerhalt geführt hat. Also man muss generell sagen, ich glaube, Bielefeld hat immer ein bisschen Glück, dass man überregional nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also es hat ja die 2 Jahre Bundesliga ein bisschen verändert. Aber sonst ist hier immer sehr, sehr viel unter dem, ich sage jetzt mal, großen sportjournalistischen Radar gelaufen. Man hatte durchaus, also wenn man sich mal so die letzten 10 Jahre und die Fluktuation von Trainern anguckt, ist es auch nicht ohne bei Bielefeld. Das hat bestimmt auch ein bisschen was mit Sami Arabi zu tun. Das heißt auch so ein bisschen, also Scherning muss auch funktionieren, weil Forte wollte, ist halt natürlich Arabis Idee und Scherning war wohl, wie man so hört, so sein, ist jetzt quasi so seine letzte Chance, irgendwie so ein bisschen. Das heißt, ja, man kannte ihn halt nicht, aber er stand halt für Offensivfußball, aber gleichzeitig hat er, glaube ich, in seiner Antritts-PK gesagt, ja, dann kassiert man hinten das ein oder andere Tor mal mehr und ich glaube, das war im Endeffekt das Problem. Diese defensive Stabilität war nicht da, das kannst du mit einer Defensive machen, die zusammengeblieben ist, aber die Defensive war ja wirklich der größte Umbruch, also 4 von 5 absoluten Stammspielern, auch damals aus der Aufstiegssaison, sind weg gewesen. Stefan Ortega zu Man City, Cedric Brunner zu Schalke, Joachim Nielsen zu St. Louis in den USA und Amos Pieper zu Werder, alle ablösefrei. Und dann hattest du eben noch Lawson, der dann auch noch gegangen ist, wo ich ein kleines Fragezeichen hinter wirklich, ohne ihm dann zu nahe treten zu wollen, aber wirklich sehr, sehr wichtigen Teil dieser Defensive. Also das möchte ich ein bisschen absprechen da tatsächlich. Aber es war von Anfang an klar, okay, wahnsinnig großer Umbruch. Dann erst mit Dreierkette gespielt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Du hast mit Stefanos Capino da einen gehabt, der leider direkt auch am Anfang super viele Wackler drin hatte, genau wie Olli Hüsing, das heißt ein komplettes Defensivkonstrukt. Hat schon mal nicht gepasst. Ist ein bisschen schwierig, dann vorne Tore zu schießen, wenn von hinten dann, wenn du denkst, oh scheiße, ein falscher Ball nach vorne und wir können hier 3 Dinger drin haben. Weil guckt man sich zum Beispiel das Spiel gegen Regensburg an. Die Regensburger waren um Weiten nicht besser, aber sie waren eben effektiver und Bielefeld war vorne zu ungefährlich. So, dann geht so ein Spiel 3-0 aus. Wie es ja in Regensburg jetzt geht, braucht man nur mal auf die Tabelle zu gucken nach 8 Spieltagen, nachdem sie erst mit der Vorsaison verglichen wurden, wo man ja irgendwie so 7 Siege, ne, wo man Tabellenführer war, wo Matthew und ich bei uns im Podcast beide diese Saison tatsächlich gesagt haben, okay, wir trauen dem Braten überhaupt nicht, das ist um alles einiges instabiler und das sieht man jetzt auch, ne? Nachdem man 1-0 gegen Hannover verloren hat, ging ja vorne richtig lange überhaupt nichts. Hat man überhaupt gar keine Tore auch mehr geschossen, sondern wahnsinnig viel kassiert. So, und dann kam es halt immer dazu, Mannschaften mussten gegen uns keine 100% auf den Platz bringen. Der ASV musste das nicht, Sandhausen musste das nicht, Hansa Rostock musste das nicht. Und dann hatte man ein bisschen das Gefühl, dass Uli Forte da immer stand, so, ja, wir haben ja auch 20 Minuten gut gespielt. Ja, reicht nicht in der zweiten Liga. Das reicht einfach nicht. Und gut gespielt ist auch mit ganz, ganz großen Anführungszeichen. Man hatte auch irgendwie das Gefühl, man kommt einmal zurück, aber nie ein zweites Mal. Beziehungsweise das erste Mal zurückkommen, beziehungsweise wenn man da zurückkommt, dann heißt es aber nicht, dass man danach defensiv stabil steht, sondern dass es trotzdem was passieren kann. So hat man auch gegen Rostock verloren. Also man hat sowohl gegen Rostock auswärts als auch in Sandhausen auswärts den Ausgleich geschossen, um dann aber doch nochmal das zweite Tor zu kassieren. Und man hatte einfach ziemlich schnell das Gefühl, dass diese Mannschaft auch keinen Bock mehr darauf hatte, dass die irgendwie gesehen haben, okay, Fort hat überhaupt gar keine Antwort, der sieht überhaupt nicht, was hier passiert, dem ist überhaupt nicht klar, was zweite Liga hier bedeutet. Und das war schon sehr erschreckend. Und dann war es eben auch einfach so, dass, also wenn dann ein Sportgeschäftsführer sagt, der ja so überzeugt von ihm war, ja, wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass wir mit Uli Forte, dass wir den Turnaround schaffen können. Das sind schon sehr harte Worte nach 5 Spieltagen. Beziehungsweise, nee, nach 4 Spieltagen war ja, glaube ich, schon die Reißleine gezogen worden. Dann ist das schon richtig, richtig übel. Von daher, ja, ich glaube, erwartet hat das, also es gab durchaus Stimmen, die da, oder ne, wenn man den Trainer nicht so richtig kennt, nur Schweizer Fußball, ohne dem Schweizer Fußball jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ne, ist halt schon nochmal ein großer Schritt dann zur Bundesliga. Ja, vor allem bei dieser Kader einfach, ne, also man sieht ja glücklicherweise jetzt bei Spielern wie Robin Hack, dass sie wieder in der zweiten Liga angekommen sind, aber per se muss dieser Kader viel, viel mehr leisten. Man hat ja jetzt auch einen neuen Torhüter geholt, auch weil Stefanos Capino sich verletzt hat. Martin Freisel macht das bis jetzt ganz solide hinten. Die Abwehr scheint sich auch ein bisschen stabilisiert zu haben. Kommt es aber immer wieder auch dazu, dass man dann nie irgendwie auf die gleichen vier oder gleichen drei hinten setzen kann, weil verletzt oder gelb-rot gesperrt oder was auch immer. Das heißt, irgendwie kommt überhaupt gar kein Schwung in diese Mannschaft rein. Vorne hat man momentan eigentlich nur die Option Serra oder Lasme, die beide eher unglücklich sind. Fabian Klos ist verletzt. Niemann und Krüger hat man weggegeben, wo ich jetzt direkt schon mal sagen kann, also es ist jetzt kein so wahnsinnig großer Verlust. Krüger hat auch einfach in diese Mannschaft auf Dauer nicht reingepasst. Aber ja, dann, ne, das kommt irgendwie alles so zusammen. Ich würde gerne die perfekte Antwort haben. Ich finde, wie gesagt, unter Scherning hat man schon gesehen, dass da sich was stabilisiert hat, dass gerade nach Umschaltmomenten da ordentlich was nach vorne geht. Er hat aber eben auch gesagt, jetzt sehr, sehr ehrlich analysiert nach dem Spiel in Nürnberg und hat gesagt, das war von vorne bis hinten zu wenig. Es geht so nicht. Die Mannschaft hat sich nachher dann auch der Kritik der Fans gestellt. Da war Daniel Scherning auch dabei, hat sich mit in die erste Reihe gestellt, sich das Ganze nicht nur von hinten angeguckt. Und ich glaube, dass, also es ist halt einfach so, es geht nur alle zusammen und es geht auch nur, wenn Kommunikation zwischen Vereinen und Fans und Spielern und Trainer da sind. Und zumindest das ist jetzt gerade unter Scherning da. Das fehlte unter Forte komplett. Der hat sich meistens weggedreht, hat den Kontakt überhaupt nicht gesucht. Und das ist dann einfach ein ganz, ganz großes Problem. Ich gehe noch nicht so weit, dass... also natürlich muss der Blick gerade erstmal nach unten gehen. Ich glaube trotzdem nicht, also... Ich sag das jetzt einfach mal so, ich glaube, es wird eher noch Teams geben, die am Ende unter uns landen. Aber trotzdem ist natürlich klar, dass man sich da nicht drauf ausruhen kann. Nicht so wie in der Bundesliga, wo es vollkommen okay ist zu sagen, so ja, wir müssen im Zweifel halt einfach drei Teams hinter uns lassen. Mhm. Das ist dann durchaus ein Erfolg. Dass dieser Anspruch in der zweiten Liga nicht geht, das muss ganz, ganz vielen Leuten jetzt klar sein. Und man muss sich auch aus dieser, wir sind der Underdog-Rolle befreien. Trotzdem wird... Wenn wir als Tabellen-16. Nach Magdeburg kommen, gut, die sind 15. oder ich weiß nicht, nach Rostock und Sandhausen haben wir jetzt schon gespielt, aber so nach dem Motto, ne, dann sagen die nicht so, oh Gott, die sind unter uns und wir stehen drei Plätze über denen, wir sind hier jetzt der Favorit, sondern es ist natürlich trotzdem klar, dass per se auf dem Blatt erstmal Arminia Bielefeld der Favorit ist, einfach weil sie vom Kader her natürlich und von der Historie her und als Bundesliga-Abstieg Steiger her einfach den größeren Ruf gerade hat und damit muss sich Arminia erstmal auseinandersetzen und ich glaube, das ist ein etwas längerer Prozess, als wir alle erwartet haben. Dazu muss man ja auch sagen, dass die Pause zwischen 34. und 1. Spieltag unfassbar kurz war. Mhm. Also das ist einfach so, die Pause jetzt zwischen 17. und 18. Spieltag ist länger durch die WM-Unterbrechung als zwischen 34. und 1. Das merkt man, glaube ich, durchaus auch, dass eben dann durch das lange geöffnete Transferfenster da irgendwie ganz, ganz viel Unruhe in ganz, ganz vielen Vereinen drin ist. Aber das ist
ja auch eine Sache, wenn ich da reinkrätschen darf, mit der hat ja auch jeder Verein zu kämpfen. Also weißt du, das kann man jetzt ja nicht nur als das Arminia-Problem jetzt dahinstellen. Im Endeffekt, damit kämpft genauso gut der SC Paderborn, damit hat genauso gut... Karlsruhe und was weiß ich, welches Team alles kämpfen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber also ich glaube, der Unterschied ist halt trotzdem nochmal, wenn du in der gleichen Liga spielst, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Du kannst auf ein bisschen, also zwei Saisons nacheinander, du kannst auf ein bisschen mehr Stabilität bauen. Einfach, weil vom Grundkonzept da gerade einfach, gerade bei Karlsruhe und Paderborn zum Beispiel oder auch bei MSV oder bei Heidenheim oder bei Düsseldorf oder bei Darmstadt, das soll keine Ausrede sein, aber natürlich ist es immer einfacher, eine neue Saison zu starten, wenn du weißt, wo du letztes Jahr standst, wenn du einen viel besseren Vergleich hast als wir sind gerade aufgestiegen oder wir sind gerade abgestiegen. Ich glaube, also innerhalb einer Liga, das deshalb sind ja meistens am Teams oben dabei in der zweiten Liga, auch jetzt mal Schalke und Werder letzte Saison ausgenommen, aber die letzten Jahre, die einfach eine gewisse Zeit lang in der zweiten Liga gespielt haben und somit einfach eine gewisse Planungssicherheit hatten. Das ist schon so, aber natürlich, also das kommt halt, das rechnet sich alles noch drauf. Also das ist ja, das ist nicht der eine Grund. Es gibt nicht den einen Grund, warum Bielefeld da steht, sondern das ist halt eine Sammlung von ganz, ganz vielen Sachen, die dann eben dieses Bild entwickeln. Nein, das soll keine Entschuldigung sein. Natürlich mussten andere Vereine damit auch kämpfen.
Aber was natürlich bei Bielefeld jetzt ein enormer Ausschlag war, wir haben die Personal jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, eben gerade Schärning als Trainer auf der Seite. Ist es vielleicht auch gerade, du hast schon angesprochen, er sucht viel häufiger den Dialog, geht auch mit den Fans ins Gespräch und dreht sich nicht nur ab. Liegt es eben auch daran, dass du eben diese Nähe durch Osnabrück hattest, dass du es natürlich auch den Fans beweisen musst, so hey, im Kopf bin ich voll und ganz bei euch?
Ja, also Schärning hat ja schon immer gesagt, also der kommt ja ursprünglich auch, der war ja schon mal hier, dann war er bei Paderborn, dann war er bei Osnabrück, also er kommt ja sowieso aus der Region. Ich glaube, dass das einfach vor allem erstmal was immer von Person zu Person unterschiedlich ist. Denn Frank Kramer konnte das auch nicht so gut, daher glaube ich schon mal, dass Schärning da eine gute Person ist, auch weil die Kapitänsrolle, also eigentlich ist Fabi Klose ja der Kapitän, macht kaum Spiele, weil verletzt und was auch immer. Jetzt hast du Olli Hüsing da gerade als Kapitän, weil der Stellvertreter mit Manu Priedl natürlich auch verletzt ist oder verletzt war und noch nicht gespielt hat wirklich. Das heißt, du musst ja, irgendjemand muss die Verantwortung übernehmen. Das waren jetzt, ich glaube, ganz vorne standen eben Hüsing, Freisel und dann Schärning. So, du musst halt, es muss sich, glaube ich, tatsächlich erstmal eine Formation finden, weil das, ich muss auch immer noch sagen, ich mag Fabian Klose total gerne, ihn zum Kapitän zu machen, war ein sehr, sehr hoher symbolischer Akt, der halt jetzt so ein bisschen sein Tribut zollt, weil er eben halt dann doch 34 ist und dann doch vielleicht mal schneller bei einer falschen Bewegung dann raus ist und dann hast du ihn eben nur auf der Tribüne sitzen. Das heißt, du musst es jetzt auch haben. Also du hättest nicht nochmal jemanden wie Kramer bei allem Respekt oder auch eben Uli Forte da hinsetzen können, die das nicht so ganz verstehen, was auch die letzten zwei Jahre hier alles falsch gelaufen ist, sondern du brauchtest auch jemanden, der diesen Verein Arminia Bielefeld versteht und zwar schon von früher. Und daher ist es, glaube ich, schon eine gute Wahl, dass er, glaube ich, dass Schärning selber auch einfach den Anspruch hat, weil er sich natürlich selber wahrscheinlich auch was beweisen will. So, ne, hier bin ich jetzt wieder da und ich zeige es jetzt allen mal. Und das ist, glaube ich, schon durchaus dann, das kommt dann auch zusammen, ja.
Man muss ja auch sagen, also am Anfang, gerade auch beim Spiel gegen Heidenheim, hat man halt auch noch gemerkt, okay, er ist erst wenige Tage hier, aber es hat immerhin schon mal im Kopf so weit gefruchtet, dass Hack sich wieder zutraut, einen Ball einfach mal aus 30 Metern drauf zu zimmern. So. Und danach hat man aber gesehen, dass sich Bielefeld wieder spielerisch weiterentwickelt. Jetzt hast du gesagt, dieses 1:0, dass auch viele schon sagen, gut, dann steigen wir halt in die dritte Liga ab, aber man sieht ja, dass spielerisch jetzt mehr dahinter steckt. Ist jetzt gerade so ein 1:0, also so war ja auch, glaube ich, jetzt das vierte Spiel, ne, von Schärning mit der ersten Niederlage. Was glaubst du, was macht das mit dem Team? Nachdem du jetzt ja immerhin die ersten 5 Zähler gesammelt hast, mal 4 Spiele lang oder 3 Spiele lang einfach mal ungeschlagen warst, was macht denn so ein 1:0 mit dir?
Ja, ich glaube, also so blöd wie es klingt, es wäre ein bisschen unglücklicher gewesen, hätte man 90 Minuten lang gut gespielt und dann 1:0 verloren. Das ist immer beschissener, aber sie haben ja auch einfach scheiße gespielt. Also sorry, dass ich das jetzt so sage, aber es war auch einfach kein gutes Spiel. Und ich glaube, dann ist es immer einfacher, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und die richtigen Schlüsse müssen sie ziehen. Und so weit geht mein Vertrauen in Schärning, dass er das tut. Und natürlich ist es jetzt so, man muss jetzt zu Hause das Spiel gegen Kiel eigentlich gewinnen. Das wird unfassbar schwer, weil Kiel, ich glaube, also ohne die jetzt auch irgendwie respektlos behandeln zu wollen, aber ich glaube, die wissen zwischendurch auch noch nicht so ganz, wie sie ihre 12 Zähler bis jetzt drin haben. Also es sind ja ganz, sich mal so die Spiele zum Teil anguckt, das ist dann meistens ein Lucky Punch. Klar, hat auch eine gewisse Sache von Qualität. Aber ich glaube, da sieht man auch ab und zu noch, sie sind ja das einzige Team auch in der oberen Tabellenhälfte, die eine negative Tordifferenz hat. dass da auch irgendwie, dass wird ein richtig ekliges Spiel, weil Kiel wird natürlich nicht darauf hoffen, dass Arminia den irgendwie 3-1 schenkt, aber es ist halt, man sieht halt schon wieder, dass Bielefeld eigentlich dieses wir schießen das erste Tor und dann kommt Selbstvertrauen auf Ding braucht. Ne? Das hat man einfach im Spiel gegen Braunschweig gesehen. Gut, man könnte jetzt sagen, Braunschweig war zu dem Zeitpunkt 18., ist jetzt 17. Man muss das auch gewinnen. Aber da hat man ja gesehen, da ging es dann innerhalb von 9 Minuten, hat man halt 3 Tore geschossen. Ne? Also es ist halt schon so, was viele immer gesagt haben, Bielefeld muss als erstes die Mannschaft sein, die Tore schießt. Dass du damit aber nicht bis zur 80. Minute und einem Lucky Punch warten kannst, beziehungsweise es auch durchaus erlaubt ist, vorher dann mal 4, 5 Chancen zu haben. Das ist natürlich klar. Und das wird halt jetzt, das Spiel gegen Kiel wird halt wirklich fußballerisch grauenhaft werden, aber du musst dieses Spiel halt gewinnen, weil dann ist Länderspielpause und dann wird es auch nicht unbedingt einfacher. Spielst du gegen Düsseldorf, gegen Karlsruhe, also ich meine, kein Spiel in der zweiten Liga ist leicht, ja, ein Euro ins Rasenschwein, aber ist halt so. Ja, also ich glaube, Düsseldorf, Karlsruhe, Hannover, St. Pauli. Tut auch ein bisschen weh, so, aber klar ist halt, es ist natürlich immer besser, mit einem Sieg auch in die Länderspielpause sich zu verabschieden. Aber ich glaube, du musst halt einfach damit auch den Fans zeigen, so, ey, es tut uns voll leid, ihr seid da irgendwie, weiß ich nicht, wie viele 8 Stunden für diese Fahrt am Freitagabend nach Nürnberg getuckelt, so. Fettes Sorry dafür. Wir können es besser, wir wissen, dass wir es besser können und hier zeigen wir das euch, dass Kiel nicht da ist, um Bielefeld zu ermöglichen, dass sie sich bei ihren Fans entschuldigen, ist halt auch klar. Aber das sind, glaube ich, schon die Erwartungen. Und ich glaube, ganz, ganz viel hat das was auch damit zu tun, dass ein Lassmer und ein Serra vorne da endlich auch mal was gebacken kriegen.
Aber ist es nicht ein bisschen zu dünn im Sturm? Also du hast jetzt die beiden Stürmer, die gerade fit sind, angesprochen. Dann hast du noch Fabi Klos. Und ich würde mal sagen, Matteo Klimowitz noch so als verkappten Stürmer, aber auch eher ein bisschen die Position dahinter. Ist das dann auch nicht einfach zu wenig? Weil ich denke mir als Stürmer, wenn du eh nur mit 2 Stürmern in die Saison gehst, respektive 3, so wirklich Konkurrenzdruck, so wirklich eben dieses, ich muss mich gegen jemanden beweisen, hast du dann doch gar nicht.
Ja, also ist ein guter Punkt. Auf der anderen Seite hatten wir das damals in der Aufstiegssaison auch nicht. Also was halt schon sehr doppelt besetzt ist, ist halt eben der Raum hinter dem Sturm, ob es jetzt Doppelspitze oder ein klassischer Neuner ist, mit Okugawa, mit Hack, mit Klimovic, im Zweifel auch noch jemand wie Inche oder so. Das ist schon gut besetzt, aber klar, ne, hat man im Spiel gegen Darmstadt gesehen, wenn dann irgendwie dein Stürmer verletzt raus muss und du nicht mehr wechseln kannst, spielt halt Freddy Jäckel auf einmal verkappten Stürmer mit vorne, um da den Weg frei zu machen. Das, was Gianni Serra vor allem gerade viel macht, ist halt den Raum hinter sich abzuschirmen und da dann eben den Weg frei zu machen für Okugawa und Hack vor allem. Aber ja, also ich glaube, es wird sich tatsächlich erst zeigen, ob es zu dünn ist, wenn wir noch ein bisschen tiefer in die Saison reingehen. Auf der anderen Seite hatten wir eigentlich jetzt vorne auch dafür, was dann nochmal bei allem Respekt, was dahinter wartete, jetzt auch nicht unbedingt das, wo du dann gesagt hast, jo, da kommt jetzt irgendwie dann Niemann oder Krüger und die machen das dann so viel besser oder sind 1:1 Ersatz. Bei allem Respekt, aber das wäre auch nicht so gewesen, davon abgesehen, dass sie halt auch keine klassischen Stürmer wären. Ja, also klar müsstest du wahrscheinlich in der Winterpause nochmal nachrüsten. Das Problem ist natürlich aber auch, dass du halt schon wusstest, naja, wir haben die Defensive, wo wir neu verpflichten müssen. Wir haben das Mittelfeld, wo noch was passieren muss. Die Frage ist dann doch auch immer bei Arminia Bielefeld, ist qualitativ dann wirklich auch das Geld vorne da, um dann noch einen Stürmer einzusetzen? Und ich glaube schon, dass eigentlich die Konkurrenz da wäre, weil gerade auch zwischen Klos, Serra und Lassme ist, glaube ich, durchaus Konkurrenz da. Aber wenn halt einer verletzt ist, ist halt natürlich die Frage, wer bekommt den Start, Serra oder Lassme? Und bist natürlich gerade sehr auf dieser einsame hängende Spitze da oben, da vorne drauf versetzen. Ne? Kann man natürlich auch nicht planen. Aber ja, es ist bestimmt ein valider Kritikpunkt. Auf der anderen Seite, ja, wahrscheinlich ne, hättest du dann auch wirklich einen holen müssen, der sofort in der zweiten Liga ankommt. Ne? Also ich weiß nicht, jemand wie Platte beispielsweise, der das natürlich macht, aber der natürlich auch in seiner, also letzte Saison durchaus seine Anlaufzeit bei Paderborn brauchte. Ne? Und das, also du kannst dir, wenn noch kein Stürmer mit Anlaufzeit leisten, und ich glaube, das Spielerprofil gerade zu erfüllen, weiß ich nicht, vielleicht wäre Simon Terodde zur Winterpause wieder in die zweite Liga. Also wehe, dann gehe ich. Aber ja, keine Ahnung. Max Kruse, welcome to Bielefeld. Auch da bin ich stark dagegen.
Wäre auf jeden Fall mal eine interessante Personalie, wenn jetzt Max Kruse bei einem Twitch-Livestream bei zwischen zwei Shishas und Red Bull Bescheid gibt, dass er jetzt für Arminia Bielefeld stürmt. Das Bild finde ich sehr interessant.
Findest auch nur du interessant.
Aber kommen wir mal noch zu ein paar positiven Zahlen, ne, zu Arminia Bielefeld. Denn die gibt es ja durchaus gegen dieses eklige Kiel, das du angesprochen hattest, ne? Also eklig im Sinne von schwer zu bespielen einfach. Gegen Kiel 2 Spiele, 50% davon siegreich Bielefeld. Wenn man sich jetzt allein die letzten, ich glaube 4 Begegnungen sind es, anguckt, nur gewonnen. Warum gewinnt auch Bielefeld das 5. Spiel in Folge gegen Kiel?
Kann Sven Chiplock nochmal spielen? Das war ja damals, wo alle Bielefeld-Fans gesagt haben, so, das ist jetzt der Aufstieg. Selbst Sven Chiplock trifft. Ja, warum gewinnen die das? Weiß ich nicht, weil Yannis Serra gegen seinen Ex-Club zeigt, warum er damals von Kiel nach Bielefeld gewechselt ist. Das sage ich jetzt einfach mal so.
Wäre ein gutes Statement. Ich denke mal, da kannst du auf den Doppelpack, wirst du, glaube ich, Reichwende setzen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist mir vollkommen egal, ob du das Spiel mitgewonnen.
Danach hast du Düsseldorf, Karlsruhe, Hannover, DFB-Pokal, darf man auch nicht vergessen, ist man ja noch mit vertreten. Pauli. So, ich denke mal, da braucht man jetzt nicht großartig viel über eine, ich nenne es jetzt mal, Punktevorgabe sprechen. Ne? Aber doch genau dann gerade die Spiele, die dann danach noch kommen, vor dieser Winterpause, dieser vorgezogenen Winterpause, dann eben gerade zum Beispiel Lautern, Fürth, Magdeburg, da musst du ja dann eigentlich, also da darf dein Anspruch sein, alles unter 3 Punkte geht nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, ich glaube, es ist ein bisschen der Vorteil, dass wir Lautern gegen Lautern zu Hause spielen, also bei uns. Ich fand Lautern auswärts meistens so eine Spur schwächer als zu Hause. Ja gut, Magdeburg sind für mich super schwer einzuschätzen. Also sie hatten ein richtig gutes Spiel mit drin, aber das nächste ist dann irgendwie wieder, dass von nach vorne hin relativ wenig geht, obwohl sie jetzt ja auch 2-1 gegen Fürth gewonnen haben. Die hängen natürlich, also müssen sich ja auch erstmal finden, nachdem Artig jetzt verletzt ist. Ja, was hattest du noch? Ja, Kräuter Fürth muss gewonnen werden. Also diese Spiele haben wir, ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal gegen Fürth gewonnen haben. Ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her. Das waren in der Bundesliga, also absolute Scheißspiele, die beiden. Gingen ja beide auch unentschieden aus. Und auch in der zweiten Liga einfach immer richtig eklig. Also ich erinnere mich da, glaube ich, in der Zweitligasaison hier zu Hause gegen Fürth, da macht Pretel irgendwie einen falschen Rückpass auf Ortega und dann landet das Ding im Tor hinter, zum Glück irgendwie noch 2-2, aber einfach so richtig, also immer richtige Scheißspiele, ehrlich gesagt. Ich bin ja schon mal froh, dass Nielsen nicht mehr da spielt, der trifft sonst gegen uns sonst irgendwie immer. Wahrscheinlich macht den Job jetzt Okota, aber ja, klar, ist auch gerade im Blick auf den Tabellen Region. Also du musst aus den Spielen, gerade Magdeburg führt, also Lautern ist halt einfach noch, musst du eigentlich 6 Punkte holen. Gegen Lautern würde ich jetzt, auch wenn es erstmal blöd klingt, würde ich mich mit einem Unentschieden erstmal, wäre ich erstmal happy, weil Dirk Schuster ist halt Dirk Schuster, der weiß schon, was er da vorne veranstaltet. Aber ja, also gegen Magdeburg und Fürth auf jeden Fall 6 Punkte.
Heißt, bis zu diesem sagenumwobenen 13.11., bevor sich dann der Fußball aufgrund einer Unterbrechung, für die sich, egal, müssen wir ja nicht groß darüber reden, warum es da unterbrochen wird. Wie viele Punkte muss Arminia holen? Also, scheiß auf die Punkte.
Das finde ich richtig schwierig.
Lass lieber sagen, welchen Platz sollte man dann innehaben?
Ich finde es halt so schwierig, weil das mehr Spiele sind, als bis jetzt gespielt worden sind. Ja, aber also, was ich mir wünschen würde, wäre ein einstelliger Tabellenplatz. Was ich sag mal so, ich glaube, ich würde eher sagen, dass man mindestens 6 bis 9 Punkte zwischen sich und dem Relegationsplatz hat bringen lassen. Was das in der Tabelle heißt, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, da mit Tabellenplätzen gerade zu arbeiten. Aber ja, also meine Vorgabe wäre mindestens 6 bis 9 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz in der Hoffnung, dass das dann doch nicht Platz 15 heißt, aber schon eher Mittelfeld. Ja.
Wenn man jetzt auf das nächste Spiel guckt gegen Kiel, was ist dein Ergebnis-Tipp? Was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
Man tippt ja nicht gegen den eigenen Verein. Ich sage jetzt 1-0 dort durch Janni Serra.
Und das ist wahrscheinlich 92.
Ja, und ja, das halte ich nie aus. Ich nehme gerne so 49. und fertig.
Und dann ganz kontrolliert gefühlt 99% Ballbesitz nach dem 1-0. Ne? Mal schön, nehme ich. Mal schön fürs Herz.
Bei Kiel können noch 2 Leute vom Platz fliegen. Das ist perfekt.
Eva, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und den Wechsel von Kruse zu Bielefeld bei mir hier verkündet hast. Ne?
Oh Gott, Leute werden mich hassen.
Nee, bei mir ganz üblich in meinem Podcast, ich würde jetzt mein Mikrofon runterziehen, denn die letzten Worte an alle ZuhörerInnen da draußen zum Thema Arminia Bielefeld, die gehören dir.
Eieiei. Ja, hoffen wir mal, dass es besser wird, ne? Und nach der WM machen wir einfach den Mainz-Move und dann geht's Platz 4 oder so.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Und los. Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.